Wir haben letzten Sonntag einen Gang durch die ersten Jahrhunderte gemacht und haben gesehen, dort, wo die Gemeinde Jesu immer wieder den Aufbruch erlebt. Dort kam Rom und hat das wieder abgenommen. Man hat versucht, der Basis, aber die Laien, durch einen Klerus, der oben durch war, fest im Griff zu haben. Und wenn man den Eindruck hatte, etwas gleitet ab, man hat es nicht mehr unter Kontrolle, dann ist man eingeschritten. Und ist ja Kirche aufgebaut worden zu dem Pyramidensystem, zu oberster Papst, zu unterste Laien. Und man hat völlige Ergebenheit erwartet. Das kommt ja noch heute zum Ausdruck, wenn ein Priester geweiht wird oder ein Bischof geweiht wird und eingesetzt werden, dann sind sie bei der Weihung, alle liegen sie vorne beim Altar mit dem Kopf am Boden, mit ausbreiteten Armen, um darzustellen, sie ergeben sich völlig Rom und unterstellen sich. Weil die Kirche immer wieder erstarrt ist, verarmt ist geistlich, hat es Reformbewegungen gebraucht. Und die sind von der Basis immer wieder aufgekommen und haben versucht, das geistliche Leben wieder zu haben, was uns die Bibel verheisst und zugesagt hat, und die erste Gemeinde im ersten Jahrhundert wirklich ihre blühende Art dürfen erleben. Sie hat keine Macht gemeint. Sie ist nicht in der grossen Kathedrale und Kirchen gesehen, sondern sie ist oft in kleiner Armut dahin gelebt. Aber die Gemeinde Jesu, sie hat immer wieder das Feuer Gottes in sich gehabt. Und hat das so für ein erweckliches Leben Basis geschaffen, wo etwas hat können zum Ausdruck kommen. Wir gehen heute weiter, ich mache drei Schwerpunkte. So ab 1200 nach Christus mit der Waldenserbewegung. Der zweite Punkt sind die Huguenotten mit vor allem Marie Durand. Und der dritte Punkt, den wir dann abschließen, sind die Zürcher Täuferbewegung, die hier in der Schweiz stattgefunden hat. Wir haben den Petrus Valdus, der 1176 eine Bekehrung erlebt hat. Er war ein reicher Geschäftsmann in Lyon. Und eins bei einem Treffen ist der Kollege, ein Freund von ihm, zusammengesackt und plötzlich vor ihren Augen gestorben. Und das hat ihn so betroffen gemacht, hat ihm so gewürgt, dass er in sich gegangen ist, dass er Gott gesucht hat, dass er die Bibel zur Hand genommen hat und hat einen Durchbruch, eine klare Bekehrung zum lebendigen Gott gemacht. Er ist dort aufgeweckt worden und ergriffen worden von Gottes Kraft, von Gottes Macht und hat erleben, er braucht sich jetzt auch von einem eventuellen plötzlichen Tod nicht zu fürchten, weil er ewiges Leben hat. Er als reicher Geschäftsmann hat mit seinem Vermögen grosszügig an den Armen geholfen, dort in Lyon in Südfrankreich. Und er hat auch enormes Schriftstudium gemacht. Er hat von seinem Glauben bezeugt, er hat angefangen zu predigen und es hat dürfen, eine Bewegung instand kommen. Andere Brüder von ihm sind eingesetzt worden, auch als Prediger. Und es ist eine richtige, erweckliche Bewegung in Südfrankreich entstanden. Man hätte müssen sagen, auch von der Kirche her, die Bewegung der Waldenser, die so an einem kleinen Ort hat angefangen, aber durch das Feuer Gottes immer mehr Platz hat genommen, die kann man nicht mehr ausrotten. Sondern sie hat sich immer wieder wirklich verbreitet. Und noch heute gibt es in Norditalien noch kleine Waldenser-Gemeinden. Kürzlich hat ja sogar in Rom, haben sie alle Kirche, hat der Papst sie besucht. Ja, sie haben immer wieder auch da die Waldenser, wo sie aufbrochen mit dem geistlichen Leben, haben sofort wieder Verfolgung erlebt. Rom hat gerade wieder Angst gehabt und hat den Eindruck gehabt, das gehört nicht zu uns. Es ist ihnen zu den Händen ausgeleitet. Und dann ist es wieder zur Verfolgung gekommen, wie es da ein Zeichner wollte darstellen. Sie sind geflüchtet in Wälder, sie sind betreut worden von einem Pater. Und wie in Jerusalem, wo die Gemeinde ist, zerstreut worden, die Provinz, die Verfolgung, hat das richtige Ableger gegeben. Überall, wo sie in der Verfolgung hergekommen sind, haben sie wieder Zeugnis gegeben von ihrem Glauben, haben angefangen zu predigen, haben die Leute zum Glauben geführt, haben sie getauft im Namen Jesu und haben neue Gemeinden gegründet. Und so ist es eine ganze Bewegung auch wieder in Europa gekommen. Wir können sagen, da ist so eine Skizze, die man sieht bei den dunklen Flecken, dass sie alles in Europa Gebiete waren, wo die Waldenser Fuß gefasst und sich ausbreitet hat. Man hat dort den Ausspruch gemacht, der Waldenser kann von Mailand bis Köln wandern und jede Nacht bei einem Glaubensbruder unterkommen. Also sie waren überall da gewesen. Es hat eine wunderbare Aufbruchsbewegung gegeben. Aber die Verfolgung war da. Sie sind blutrünstig verfolgt worden. Man hat sie gequält. Das ist etwas Eigenartiges. Man hat ihnen nicht nur das Leben genommen, sondern man hat sie vor allem gequält, oft auf eine bestialische Art. Hat man sie gefoltert und schlussendlich hat man sie verbrannt. Und so sind Zehntausende von Waldenser hingemacht worden und vertrieben worden in ganz Europa. Man hat angefangen, die Kreuzzüge einzusetzen. Das heisst, man hat Truppen, Armeen zusammengestellt, von Leuten, von Männern, die man hat ihnen versprochen hat, wieder kommen und nach einsetzen für die Kirche, Rom, dass sie wieder gereinigt wird. Aber kommen der freies Wegfeuer und da auch noch eine grosse Bezahlung. Und dann sind die sogenannten Kreuzzüge eingesetzt worden. Und warum haben sie Kreuzzüge geheissen? Weil man den Soldaten ein weißes Kreuz auf die Brust gemacht hat, um zu sagen, im Namen des Kreuz verfolgen wir die Ketzer. Und das ist wirklich schlimme Sachen passiert. Ganze Gegenden, Dörfer sind einfach niederbrannt, ausgelöscht worden und gerade in Südfrankreich hat ein enormes Morden stattgefunden. Es ist bedrückend, wenn man Kirchengeschichte so studiert, dass man sieht, die Geschichte hat sich immer und immer wieder wiederholt. Es ist ein Aufbruch gekommen, eine Bewegung, wo man dort weiter sieht. Und von der offiziellen Seite her hat man es versucht, wieder abzuwürgen. Und so kommen wir bereits zu der dritten, zweiten Gruppe, zu den Hugenotten. Sie wird auch die Hugenottenbewegung, die Barrojo etwa 2 oder 3 Jahrhunderte später nach den Waldensern auftreten, wird man oft als Kirche in der Wüste dargestellt. Wieder in Südfrankreich hat es scheinbar aus der Saat vom Blut der Waldenser ist wieder eine neue Reformbewegung entstanden durch die Hugenotten und ist aufgegangen. Und wo diese aufkam, hat sich der Papst mit den französischen Königen vereint, weil in Frankreich hat eine ganz starre, energische Staatsreligion geherrscht, wo der König mit seinen Truppen drüber gewacht hat. Und da hat sich der Papst mit dem König eng verbunden und sie sind gemeinsam in Krieg gegen die Hugenotten eingegangen. Am 24. August 1572 haben die Kirchenglocken am Abend die längste Zeit geläutet und das war das Zeichen für die Nacht, sind die Hugenotten vogelfrei. Also man kann mit ihnen machen, was man will. Und das Volk war wie eigenartig angesteckt zu einer Blutrunst und hat in dieser Macht geschächtet und die Hugenotten niedergemetzelt. Es hat 50'000 Tote in Südfrankreich alleine in dieser Nacht, im 1772. Man hat die Nacht als Bartholomäusnacht bezeichnet, wo eigentlich der Start war, um die Hugenotten zu verfolgen. Und auch hier, man hat sie gejagt, man hat sie vertrieben, man hat sie verfolgt. Man geht davon aus, dass aus Frankreich und Norditalien wahrscheinlich ein paar hunderttausend Hugenotten sind vertrieben worden und sie haben sich nördlich in Europa verteilt und zum Teil Unterschlupf gehangen. Wir haben eine Frau, die am besten die Hugenottenbewegung repräsentiert. Und das ist Marie Dürer, die im Turm von Konstanz ist dort in Lyon an der Rhone eingelocht worden. Das ist dort der hohe Turm, wo der ist zum Frauengefängnis gemacht worden. Es ist früher ein Leuchtturm für das Schiff, ist später für militärische Zwecke genutzt worden. Und man hat dort die Frauen eingekerkert. Das ist, man kann es heute noch besuchen, die Sicht von oben runter in diesem Turm. Und da mussten etwa 40 Frauen dort drinnen auskommen. Sie waren dort buchstäblich eingelochen, wirklich zum Tod verurteilt und mussten dort leiden. Es war eine mühsame Sache, dort der Rhone entlang, in der Savenne hat in diesem Turm während dem Sommer, wie wir es jetzt erleben, jetzt eine schwül, warme Atmosphäre gehabt mit einer enormen Rückenplage. Und im Winter sind sie durch all die offenen Luken und Fenster natürlich Wind und Wetter ausgesetzt gewesen. Und dort waren sie buchstäblich eingelochen. Man kann lesen, dass sogar eine junge Frau mit einem Säugling ist dort hineingekommen. Auch diese Vorstellung, eine Frau, eine Mutter mit einem Säugling einzulochen, weil sie eine Gefahr ist für den Staat, Das ist eine irrige Vorstellung. Marie Dürer, die von 1715 bis 1676 gelebt hat, war eine Frau, die zum Gefängnis verurteilt wurde. Und was war ihr Verbrechen? Der Vater und der Bruder von ihr waren evangelische Prediger. Und damit hat man auch sie eingelocht. Und sie ist dort in diesem Turm in 38 Jahre lang gewesen, Tag und Nacht eingekerkert. Aber sie hat am Glauben festgehalten, und vielleicht kann man es lesen, sie hat dort in die Wand eingeritzt, irgendwie mit Gegenständen oder mit den Fingernägeln, Resiste. Resiste, wo heisst Deutsch widerstehe oder auch ausharren. Und sie ist widerstanden, sie hat sich nicht brechen lassen. Sie hat den Jesus Christus festgehalten und hat so wirklich den Weg mit Gott gegangen und hat da ein enormes Zeugnis abgelegt. Man kann immer wieder von ihr lesen, weil es gibt da verschiedene Bücher, Biografien über Marie Dürer, wo die Hugenotten repräsentiert und darstellt, was ihr Glaube war. Sie ist nach 38 Jahren frei gekommen, wo der König von Frankreich ein Toleranzedikt herausgegeben hat, wo die sogenannte Religionsfreiheit ist eingetroffen. Sie ist heimgekommen, sie hat das Elternhaus aus der Ruine aufgebaut, hat dort wieder in der Umgebung die Armen versorgt und war eine Wohltäterin gewesen und ist nach 8 Jahren hier im Frieden Gottes gestorben. Ein enormes Zeugnis, was das heisst, für 38 Jahre unter widrigsten Umständen gelitten hat und ist gemartert worden, aber nicht zerbrochen war. Sie ist nicht verelendet innerlich, sondern sie war erneuert von innen nach außen. Und da können wir uns an ihr ein Vorbild nehmen. Das hat mich an Hebräer 13, Vers 8 erinnert. Denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wäret ihr selbst mit ihnen im Gefängnis und habt Mitgefühl mit den Misshandlungen, als wäre es eure Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Hebräer 13, Vers 13. Ja, da werden wir aufgefordert, mit den Gefangenen mit Anteil zu nehmen. Und wenn man denkt, dass auch heute in der gesamten Welt Hunderttausende von Christen Not haben, gefangen sind, unterdrückt werden, bedroht werden, dann ist das wieder eine traurige Sache. Weil man muss sagen, hätte 2000 Jahre Kirchengeschichte nicht mehr Vernunft und Einsicht zu Tag gebracht, wo man sieht, es bringt doch nichts, wenn man die Leute verfolgt. Und darum ist es gut, wenn wir Anteil nehmen, weil heute, wir haben gerade wieder eine Reportage gelesen aus Indien, wie der Christen von Hindus Fanatiker verfolgt werden, Kirchen abgebrannt werden und. Und denken wir an den Nahen Osten, jetzt dort in den Kriegsgebieten, wo Schreckliches passiert, auch mit den Christen, wo gerade die sind, die zwischen alle Fronten kommen, ist das wirklich eine grosse Not. Da sagt ein paar Versen weiter beim Hebräer 13, haltet euch vor Augen, wie sie Gott bis ans Ende des Lebens vertrauten und nehmt euch ihrem Glauben zum Vorbild. Das ist das, was eigentlich dort für die Lehrer gesagt wird, aber ich denke, es gilt auch für all die anderen Persönlichkeiten, die wir in der Gemeinde haben, dass wir aufschauen können und sehen, da wird Christus in der Not, im Leiden innen verherrlicht. Und das ist wirklich eine gute Sache, wenn wir uns immer wieder die Vorbilder zur Kenntnis nehmen. Darum tut immer wieder in der Kirchengeschichte forschen, ja, dass mit dem ganzen Leben immer wieder mit hohem Interesse gelesen, was alles in der Kirchengeschichte passiert ist. Und Geschichte soll uns ja lehren, dass wir für die Gegenwart vernünftiger und klug umgehen. Der dritte Bereich möchte ich mit der Zürcher Reformation angehen im 16. Jahrhundert, wo stattgefunden hat. In der Schweiz und auch in Deutschland ist an verschiedenen Orten durch verschiedene Persönlichkeiten Neues aufgebrochen, gerade durch die Reformation. Das waren Leute, die das Anliegen hatten, dass sie bei den Reformatoren nicht stehen bleiben. Das ist das Frauenmünster in Zürich. Und hier ist der Zwingli, der Zürcher Reformator, der eigentlich von der offiziellen Seite den Durchbruch für Christen gegeben hat, wo man sich losgelöst hat von Rom. Und da sind die Täufer gekommen und sagen, bleibt jetzt nicht auf halbem Weg stehen. Sondern sie haben das Anliegen gehabt, die Leute durch Bekehrung und Wiedergeburt zum Glauben zu führen. Sie dann nachher taufen, als Glaubende zu taufen. Und dann mit ihnen Gemeinde Jesu bauen. Und die Reformatoren haben den Eindruck, wir haben mehr Möglichkeiten, wenn wir wirklich uns einsetzen mit dem Staat zusammen, probieren, das ganze Volk in die Kirche hineinzubringen. Und darum haben sie festgehalten an der Kindertaufe und an Ausprägung. Und da sehen wir, sie haben sich in Zürich nicht verstanden. Und es sind neue Täufergemeinden entstanden. Und das Interessante ist, bei diesen Täufergemeinden hat es ganz verschiedene Wiederausrichtungen gegeben. Von der rechten Seite bis zu der linken Seite. Von Verstarrungen zu guten, eindrückliche Gemeinden, die treu am Morgen Gottes festgehalten haben, bis zu der linken Seite, die in die Unnüchternen sind abgegangen. Und sie haben ja in einem Kirchengeschichtsbuch gelesen, dass in einer Veranstaltung, in einer Versammlung bei so einer Splittergruppe zittern, lachen, weinen, am Boden liegen, im Ruhe und so weiter entstanden, denkt, ist das möglich? Toronto-Phänomen, das wir ja vor ein paar Jahren von Toronto hatten, sind schon 500 Jahre vor ihnen aufgebrochen, dort in Splittergruppe in Zürich. Ist schon interessant, wie sich über Jahrhunderte später wieder gewisse Phänomene neu aufkommen, die schon sind passiert. Ja, es war wirklich extrem, die gleiche Veranstaltung, die da hat, das Zittern, das Lachen, das Weinen und am Boden liegen und erstarrt sein, hat so Frauen gegeben. Eine Frau ist aufgetreten und gesagt, sie sei der inkarnierte Christus. Und eine andere Frau ist gekommen und gesagt, sie werde jetzt der Antichrist gebären, um die Wiederkunft Jesu zu beschleunigen. Und zur Sichtbarmachung, dass das Gottes Wirken ist, haben sich die beiden Frauen nackt vor der Versammlung ausgezogen und sich so da dargestellt. Also, es sind schon immer wieder Sachen passiert, wo man muss sagen, das ist wieder extrem gewesen. Und das hat natürlich die Reformatoren mit dem Staat zusammen, wo die Ratsherren von Zürich, sie eigentlich der Kopf von der Kirche waren, hat das dazu beigetragen, dass sie sich kommen. Und da haben wir so eine Beschreibung, wie die Disputationen mit den Täufern stattgefunden. Das ist der Ratsherrensaal in Zürich. Links sind die Regierungsmitglieder, hinter sind die Täufer und rechts ist der der kirchliche Klerus und vorne sind die beiden Vertreter, die Reformatoren und die Täufer. Und so haben sie miteinander diskutiert, wegen eben, was ist gemeint? Darf eine Gemeinde sich über das ganze Reich strecken und vom Säugling bis zum Ding einhalten, ohne eine persönliche Bekehrung und Wiedergeburt? Und da man das schon mit der Säuglingstaufe festmachen, wer zur Kirche gehört und wer nicht, und das nicht erst als Glaubenstaufe. Und so hat man miteinander gerungen. Und leider hat man sich nicht gefunden. Man war nicht einig und die offizielle Seite wollte mit aller Kraft und Gewalt ihre Ansicht durchziehen. Ja, man hat ein Predigen und Taufverbot herausgegeben, weil die Täufer eine richtige Bewegung aufgebrochen. Haben auch angefangen, Versammlungen zu haben, da sind Stubenversammlungen stattgefunden, bis man nicht mehr Platz hatte in der Stube. Dann hat man Freiluftversammlungen gemacht. Und man hat wirklich weiter die Leute zum Glauben geführt. Man hat sie getauft und mit ihnen eine Gemeinde gegründet. Und das hat die offizielle Seite verboten. Und um ein Exempel zu statuieren, hat man eine führende Persönlichkeit, das war der Felix Manz, hat man hier in der Limmat mit 27 Jahren alt versäuft. Er war ein Repräsentant von der Kirche und hat das dargelegt, wann er hat geglaubt und dann hat man ihn genommen, verurteilt und dort in der Land, in der Limmat innen ertränkt. Und so ist es eigentlich an allen Täufern gegangen. Es hat in Deutschland auch sogar Kriege gegeben, den sogenannten Bauernkrieg, wo sich Täufer auch wieder irgendwo entgleist und zu den Waffen gegriffen haben, mit dem Thomas Münzer ist das gesehen in Deutschland, haben da wieder Abwägen gemacht. Aber es ist doch eine Saat gekommen, die gewachsen ist und die Täufergemeinden hat es überall gegeben. Es hat in der Schweiz in den verschiedenen Orten Täufergemeinden gegeben. Es hat in Deutschland Täufergemeinden gegeben. Und sie sind eben auch wieder verfolgt worden. Sie sind auf Galeeren verfrachtet worden. Man hat sie nach Amerika deportiert. Und dort findet man sich heute noch die sogenannten Amish-Bibel. Amish-Leute. Die gibt es immer noch. Wir haben sie mal besucht in Kanada. Mein Bruder wohnt in Kanada. Und dort sind wir mal Kolonien anschauen von den Amish-Bibel, die wirklich noch im 16., 17. Jahrhundert leben. Und so eine enge Glaubensgemeinschaft haben. Wir haben dort eine Kolonie getroffen, wo man sich auch, wo von Tirol ist vertrieben worden. Und die reden heute noch das Tiroler Deutsch untereinander. Und die Schule und der Gottesdienst ist immer noch in Deutsch. So wie eben der Jakob Ammann, das ist der grosse Mann, hat man nachher sie als Ammann-Anhänger geheissen. Und damit sind die Amish-Bibel geworden, wo dort immer wieder sind. Was können wir lernen aus dem allem raus? Wir müssen sehen, auch Reformbewegungen können verflachen, stagnieren oder sogar erstarren. Darum müssen sie immer wieder erneuert werden. Wir müssen, wenn es Erneuerung gibt, aufpassen, dass wir nicht nach rechts ausscheren in die Starre, nach links in die Schwärmerische, sondern in der Mitte von Gottes Wort. Und wir müssen schauen, dass wir immer wieder eine Erneuerung von innen nach außen überkommen. Und schlussendlich gilt es, prüft alles, das Gute behaltet, auch gerade aus der Kirchengeschichte raus. Und wir werden nächsten Sonntag zum Abschluss von der Serie hören von Benny, denn die Reformbewegungen, die dazu FEG geführt haben. Wir haben zum Teil im Bund, wie gerade in Bern oder St. Gallen, 200-jährige FEG-Gemeinden. Und sie haben eigentlich auch die Wurzeln gehabt in der Täuferbewegung. Über allem steht, was Jesus sagt: Ich will bauen meine Gemeinde. Und die Pforten oder die Bedrohung der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ja, wir wollen das wirklich für uns in Anspruch nehmen und so den Weg gehen. Ich möchte noch beten. Ja, danke, Herr, dass wir wirklich immer wieder von dir dürfen leben, dass du uns erneuerst, dass du uns festmachst in dir. Und dass Gottes Wort nicht gebunden ist, sondern ausrichtet zu dem, was gesendet ist. Und schenkt, dass wir immer wieder neu dürfen, Erneuerung erleben und gesunde geistliche Gemeinden aufbauen. Und du weißt auch, das riesige Elend, das noch heute ist, wo an vielen Orten die Gläubigen verfolgt, quält und bedrängt werden. Wir wollen für sie beten, für sie einstehen, sie in deinem Namen segnen und umso mehr für unsere Freiheiten dankbar sein und mit denen auch sorgfältig umgehen. Danke, dass du uns da dabei hilfst. Amen.